Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich bin heute natürlich nicht allein, sondern habe mir einen Gast eingeladen, den ich sicher nicht groß vorstellen muss. Ihr kennt ihn aus vielen Folgen Total beglückt und natürlich von Entenmanns Ecke. Es ist Jakob Lexer. Hallo Jakob.
Hallo Markus. Ja, bei deinen Worten muss ich sagen, da hätte ich jetzt direkt den Felix vor mir gesehen.
Ja, man muss sich ein bisschen anpassen an die ganze Geschichte. Ich habe das Spiel nicht komplett verfolgt. Ich habe die Ausschnitte gesehen, muss mich deswegen ein bisschen zurückhalten. Aber dafür habe ich ja Jakob als Experten eingeladen. Er wird hier seine Eindrücke zum Spiel entsprechend vermitteln. Der 1. FC Nürnberg trat nach dem Heimerfolg gegen Sandhausen, das erste von zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen, an der Bremer Brücke in Osnabrück an. Personell musste Trainer Jens Keller allerdings ein wenig rochieren, denn Michael Frey war nach seiner gelb-roten Karte gesperrt. Dazu verletzte sich unter der Woche Asker Sörensen an den Adduktoren und Philipp Heise musste wegen körperlicher Beschwerden im Training etwas kürzer treten und fand sich dann am Wochenende auf der Bank wieder. Jakob, wie hat Jens Keller diese Ausfälle kompensiert, die Mannschaft umgestellt und hättest du genauso aufgestellt?
Er hat erstmal an der Grundformation wenig geändert. Nürnberger für Cherin war ja erwartbar, nachdem Cherin eine nicht sonderlich gute erste Hälfte in Hamburg gespielt hat und jetzt eben, also das war ja der Wechsel von vor einem Spiel schon, sich der Nürnberger relativ gut angestellt hat. Handwerker war ja eigentlich auch vor Heise, bevor der dann gespielt hat am letzten Spieltag, das war ein Rückwechsel, der hat auch getroffen vor zwei Spielen, war jetzt dann nach 90 Minuten auf der Bank gesessen, das war ein bisschen überraschend. Da habe ich mir auch wenig Sorgen gemacht und vorne, ja, ich kann es verstehen, dass er Srelak einsetzt für 1:1 für Frey. Ich habe nicht gedacht, dass bei dem Spielsystem, das in den Wochen davor gespielt wurde, wo es eher darum ging, dass vorne einer angeschossen wird von hohen Bällen, von flachen Bällen, von schlechten Pässen, von guten Pässen und die dann irgendwie versucht zu verarbeiten und wo Frey einfach unglaublich ist mit seiner Zweikampfstärke. Dass Srelak, der zwar auch immer viel Einsatz zeigt, aber der einfach nicht der große, bullige Spieler, also er ist ein großer, bulliger Spieler, spielt aber aus meiner Sicht wie ein kleiner Spieler und wird lieber steil geschickt und den dann so in Zweikämpfen sich aufreiben zu lassen, das hätte ich nicht so gemacht oder habe ich gedacht, dass Srelak das nicht machen kann. Keller hat darauf reagiert, hat ein bisschen langsamer den Aufbau in der ersten Halbzeit vor allem laufen lassen und somit mehr Spieler aufrücken. Und eben Srelak nicht hoch angespielt. Das hat aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit ganz gut funktioniert, dass die Aufstellung insgesamt sehr defensiv war mit Geis, Behrens, Nürnberger im zentralen Mittelfeld und Hack, der ja auch immer viel läuft, und Schleusener, der wenig Akzente auch in den Wochen davor nach vorne gesetzt hat, war jetzt dann auch zu erwarten. Und ja, dann ist er halt reingegangen in das Spiel mit viel Einsatz, viel Laufen und nicht unbedingt viel mit dem Ball machen. Das, glaube ich, war von der Aufstellung her auch so zu erwarten gewesen.
Ja, du hast es gesagt, in der Sturmspitze ist Adam Srelak zum Zug gekommen. Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite war es fast zu erwarten, da Adam Srelak in den letzten Wochen auch schon immer so die erste Alternative war, wenn im Sturm ein bisschen was bewegt werden musste. Aber ich hatte dann schon auch irgendwie so im Hinterkopf, oh, vielleicht gibt der Michael Ishak noch eine Chance. Der hat in der Vorbereitung ja auch ganz gut gespielt. Oder aber er wechselt komplettes System, spielt mit einem falschen Neuner, vielleicht Hack in der Sturmspitze oder Dovedan. Hättest du eine dieser Alternativen vielleicht irgendwie bevorzugt?
Ich dachte, wenn er das System nicht umstellt, was ich verstehen kann bei der Mannschaft, die gerade so ein bisschen um Sicherheit ringt, dass dann Ishak schon der klare 1:1-Ersatz wäre für Frey, weil auch Frey viele Ballkontakte hat und Ishak auch darüber eben ins Spiel kommt. Aber mir gefällt Srelak als Spielertyp einfach viel, viel besser. Und ich finde, der ist so einer, der geht gern von 0 auf 100. Da kann man sich darauf verlassen, dass der sich reinhaut, dass der kämpft und beißt und ist aus meiner Sicht auch ein Ticken zielstrebiger vom Tor. Was man aber jetzt im Nachhinein sagen muss, ist in dem Spiel nicht passiert. Was so andere Wechsel angeht, Hack kannst du aus meiner Sicht aktuell von der Außenbahn nicht wegnehmen, weil der unglaublich wichtig ist fürs Gesamtspiel und der braucht so ein bisschen Freiheiten. Aber dem tut es halt auch gut, wenn da noch jemand neben ihm ist, der Verteidiger zieht. Und das macht halt frei optimal. Und das hat Srella auch ganz gut geschafft. Wer eigentlich Räume hatte und die in der ersten Halbzeit gelegentlich mal ein bisschen versemmelt hat, das war Behrens. Der hatte eigentlich ein paar ganz gute Situationen, wo er schön eingesetzt wurde. War auch gleich die erste Szene in der gegnerischen Hälfte, wo Srella sich ziemlich gut durchsetzt, einen schönen Pass spielt und Behrens verstolpert das Ding dann oder geht ins 1:1. Man kennt es ja so ein bisschen, der versucht öfter mal ins Dribbling zu gehen etc. Das hat vor 2 Jahren ganz gut funktioniert. In dem Jahr funktioniert es eigentlich, hart gesagt gar nicht mehr. Und das war so in der ersten Halbzeit, muss man dann halt auch sagen, wäre es auch wirklich wurscht gewesen, wen er eingesetzt hätte, da vorne der Stürmer, weil da war von Srella wenig zu sehen, aber da war von den anderen Offensiven auch eigentlich kaum etwas zu sehen, außer eben Zweikämpfe und der Versuch, dass man eben kein Tor fängt in Osnabrück.
Eine Position, die wir noch kurz diskutieren können, ist die rechte Außenbahn. Schleusener fehlt so irgendwie in allen Punktspielen jetzt nach der Winterpause so ein bisschen die Bindung zum Spiel, habe ich so den Eindruck. Würde sich da vielleicht irgendwie ein anderer Spieler noch ein bisschen aufdrängen?
Wenn man Hack auf rechts zieht, ja, dann könnte man auf links, ich glaube, der Flo Zenger hat das mal ins Spiel gebracht, Heise und Handwerker gemeinsam spielen lassen. Ich finde, dass die linke Seite mit dem Verteidiger, also Heise hat das super gemacht, aber Handwerker macht das auch gut. Und als Unterstützung vorne Hack und so als halbe Unterstützung Nürnberger, das funktioniert eigentlich super. Und das ist so eine Seite, die würde ich ungern auflösen. Und dadurch sind die Optionen auf rechts außen halt relativ gering, weil wenn man Srella rauszieht aus dem Zentrum, ist er auch halt als Linksfuß eher auf links aufgehoben. Ich weiß nicht, ob er das drin hat, dass er nach innen zieht und abschließt. Ich würde ihn gerne öfter mal auf links außen sehen, aber die Trainer werden schon einen Grund haben, warum sie es nicht tun. Und dann fragt sich halt wirklich, wen lassen wir dann spielen auf rechts außen? Ishak, schwierig, Zentrumstürmer. Valentini, wenn er fit ist, bin ich kein Fan. Über Sorg, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Und der Rest mit Deiros und Misicjan sind halt verletzt. Also ich finde Schleusen auch sehr uneffektiv. Ich finde, er macht auch viel mehr Fehler im Spiel nach hinten. Aber er ist halt auch irgendwie der Einzige, der das momentan drauf hat und der haut sich rein, der ist gut in der Mannschaft akzeptiert, der ist einer, der sich auch immer als erstes freut, wenn ein Tor fällt. Ich glaube, der ist halt so ein wichtiges Bindeglied, ähnlich wie aktuell Behrens und mit Abstrichen auch Markreiter. Da hat die Leistung vielleicht nicht den Hauptgrund, warum die am Platz stehen.
Die einzige Alternative, die mir jetzt noch spontan einfallen würde, wäre Dovedan. Aber so richtig überzeugt hat er eigentlich so seit den ersten 5, 6 Spielen in der Hinrunde eigentlich auch nicht mehr, oder?
Ich vermute, dass da bei Dovedan ein bisschen auch Training dahinter steckt, weil das ist auch wieder, wir haben jetzt mehrere Trainer gesehen, der hat noch nie konstant gute Leistungen gezeigt. Selbst als er getroffen hat, war er jetzt nicht der überragende Spieler. Ich glaube, ihm fällt es noch ein bisschen schwer, sich darauf einzustellen. Zudem kommen wir, glaube ich, am Ende noch zu sprechen, weil für Dovedan, der ist eingewechselt worden im Spiel und für den könnte nächste Woche ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden für seine Rückrunde. Das kann so ein Dosenöffner sein für ihn selber, sein Revenge-Game quasi in Heidenheim, Hackfeld aus. Da, wenn er ein gutes Spiel macht, kann ich mir vorstellen, dass er darauf aufbaut. Ansonsten muss man sagen, war er bis jetzt nicht die versprochene Verstärkung und da ist mir dann Schleusener vom Einsatz her wesentlich lieber, weil Dovedan hat halt auch so ein bisschen dann die Tendenz, dass er irgendwie gar nichts mehr zum Spiel beiträgt, also auch nicht mehr mitarbeitet im Pressing. Und Keller möchte halt doch ein bisschen Pressing spielen, was wir, glaube ich, seit dem Testspiel gegen Inter Mailand vor der Aufstiegssaison nicht mehr gesehen haben.
Gut, die Aufstellung war dann entsprechend fast wie erwartet. Wir hätten beide wahrscheinlich nur in der Sturmspitze eventuell noch eine andere Position erwartet. Aber so ging es dann erstmal ins Spiel rein. Osnabrück ist ja jetzt nun auch nicht so als die Mannschaft bekannt, die für knackigen Ballbesitzfußball berüchtigt ist, die Spielanteile an sich zieht. Und so war dann wahrscheinlich doch ein bisschen ein zäher Beginn zu erwarten. Hat sich das dann auch so bestätigt in den ersten Minuten?
Ja, absolut. Also man muss auch neidlos sagen, dass wenn mal so Ansätze, fußballerische Ansätze kamen, waren die zumindest in der ersten halben Stunde, wenn nicht gar in der ganzen Halbzeit, eher von Osnabrück. Man merkt, die sind ganz zufrieden mit ihrer Situation, die haben Selbstvertrauen über die Saison getankt, die haben Vertrauen in ihre Stärken. Auf der anderen Seite, der Sky-Reporter hat es ja, glaube ich, alle 2 Minuten gesagt, dass der Club ja einfach wahnsinnig überlegen im individuellen Bereich. Kann man, finde ich, über den vor kurzem Tabellen 16 oder 17, das ist immer so eine schwierige Aussage. Aber man hat gesehen, die besseren Einzelspieler waren definitiv schon bei Nürnberg zu sehen, ohne dass ich jetzt den Osnabrückern auf die Füße treten möchte. Aber die haben ihr System, die hatten auch einen sehr, sehr wichtigen Ausfall auf der 6 mit dem Kapitän, dessen Name mir entfallen ist. Und das haben sie super kompensiert, da haben sie gut gearbeitet auch, aber sehr, sehr viel den Ball gehabt und da merkt man halt, da fehlt es dann an super Ideen. Soweit ich mich zurückerinnere, gab es eine gute Chance in der ersten Halbzeit, die war wirklich schön rausgespielt, aber der Club war halt einfach bemüht, dass er kein Tor fängt. Und das Allerwichtigste war am Anfang mal, wie funktioniert Fußball ohne den wichtigsten Spieler, den man auf dem Feld hat, eben mit Michael Frey. Und da kann man halt über die erste Halbzeit sagen, ja, hat halt erstmal nicht funktioniert Fußball, aber zumindest das Verteidigen und das ging halt von vorne weg. Und ja, die zwei guten Aktionen, die mir schon von Srelak in der ersten Halbzeit gefallen haben, waren zwei schwache Abschlüsse, einmal Sorg und beim zweiten Mal weiß ich nicht mehr, wer es war. Und er weiß aber, wo der Ball hingeht und versucht noch so dazwischen zu spitzeln. Das ist so ein typisches Eishockey-Tor. Und da habe ich mir schon gedacht, das sind so zwei Aktionen, das ist ein bisschen Freilike, nicht auf dem Niveau. Aber da hat er schon gezeigt, wenn er mal ihm vielleicht mal eine Chance zuspielen würde oder ihm eine Chance rausspielen würde, dann wäre er eben schon wach und da. Und wie gesagt, er hat kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit gemacht, aber er hat gezeigt, er ist präsent, er hat versucht, die Löcher zuzulaufen und er hat versucht, draufzugehen bei belgischem Ballbesitz. Und ich glaube, das war der ganze Plan vom Keller für die erste Halbzeit. Und ja, der ist dann auch aufgegangen.
Ja, zumindest stand mal die Defensive schön massiert. Wie du schon sagtest, viele Chancen hatte Osnabrück eigentlich nicht. Die einzigste war in der 37. Minute, als Aydini von rechts geflankt hat und Kirt den Ball dann mit der Brust nach vorne spielt und der Ball dann an den Pfosten geklatscht ist. Ich glaube, da hatte die Defensive des ersten FC Nürnberg schon ein bisschen Glück, dass der nicht reingegangen ist, aber ich glaube, das Glück kann in dieser Saison eben auch ruhig mal wieder auf unserer Seite sein. Bislang waren wir ja vom Glück jetzt nicht so wirklich verwöhnt, oder?
Ja, gut, ich finde immer, man muss sich halt auch Chancen erspielen, weil muss halt, auf der anderen Seite, wenn er da getroffen hätte, wäre es ein Tor aus dem Nichts gewesen. Also wäre dann auch irgendwie ein glückliches Tor, nicht in dem, wie es rausgespielt wurde, das wurde sehr, sehr gut herausgespielt, war auch eine unübersichtliche Situation. Mafropanos war da mit Gier zusammen im Zweikampf und da merkt man halt auch, wie wichtig das ist, dass man in Zweikämpfe geht, wo man schon schlechter positioniert ist, weil wenn Gier komplett frei hinkommt, dann wird er den vielleicht aufs Tor bringen. Pfosten, kann man nichts anderes sagen. Das war die eine Chance, die wir zugelassen haben, war super. Das war eine gute Chance, zählt lustigerweise nicht als Torschuss, aber da haben wir auf jeden Fall ganz schön die Augen aufgerissen. Auch wieder so eine Stärke dann aber, wie schon beim Elfmeter letzte Woche zu sehen, bei Mafropanos. Der schaltet nicht ab, der geht sofort den Ball trotzdem hinterher und dann schafft man das im gemeinsam zu klären. Das gehört dann eben auch dazu, weil das war wieder so eine typische Szene und das wäre so eine Szene gewesen, typisch für einen Absteiger, der sich wieder im Abstiegskampf befindet und es nicht wahrhaben will. Du spielst deinen Plan runter, du lässt wenig zu und dann hat der Gegner eine Chance und es steht 0-1. Und das kennen wir als Club ziemlich gut, weil wir haben schon ziemlich oft Abstiegskampf durchleben müssen. Aber da war das halt dann nicht der Fall und die Spieler waren wach und die haben danach auch nicht reagiert. Die haben sich da nicht hinten reingestellt, noch mehr oder irgendwie, die waren verunsichert, sondern die haben einfach weitergespielt. Und das ist für mich eins von den besten Zeichen, die man in dem Spiel sehen konnte. Dass eine Aktion, die schlecht läuft, hat nicht dafür gesorgt, dass sofort alle verunsichert waren, sondern die haben ihren Stiefel weitergespielt, der zugegebenermaßen sehr, sehr unattraktiv war bis dahin.
Ja, gleich sprechen wir bei Total Beklubbt dann über die zweite Halbzeit und blicken auch noch ein bisschen voraus auf den kommenden Freitag, wenn der 1. FC Nürnberg zum Auswärtsspiel in Heidenheim antreten muss. Bleibt also dran bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt. Zu Gast ist immer noch Jakob Lexer und wir wollen über die zweite Hälfte sprechen, Jakob. Die beiden Mannschaften kamen erst einmal unverändert aus der Kabine. Es stand immer noch 0-0. Änderte sich denn irgendwie nach dem Halbzeitpäuschen ein bisschen was am Geschehen auf dem Feld?
Ja, also man hat direkt gesehen, dass Nürnberg versucht hat, jetzt das Spiel ein bisschen nach vorne zu verlagern, den Ball ein bisschen mehr zu bestimmen und sich Chancen rauszuspielen. Das waren jetzt keine großen Chancen, aber Schleusener hatte eine Aktion, wo er versucht hat, Srelak in Szene zu setzen. Mavropanos hat einen richtigen Zuckerpass hinten rausgespielt. Da merkt man auch, dass der echt super Pässe rausspielen kann. Und da hat man auch den Unterschied gemerkt zwischen ihm und allen anderen in den Verteidigern. Marc Reit hat in dem Spiel auch zwei ganz, ganz schlimme Fehlpässe gehabt. Einer wäre fast zu einem Konter geworden. Da ist der schon auch eine wahnsinnige Verstärkung gewesen bis jetzt in den drei Spielen. Also wir wollen jetzt auch noch nicht überbewerten. Und da ist eben Sorg durch gewesen, ist dann so ein bisschen komisch gefallen, aber der wurde da gefoult. Ist nichts draus geworden, aber das waren schon so ein, zwei Szenen, wo man gesehen hat, der Club probiert, da schneller umzuschalten, auch mal mit dem langen Ball, diagonalen Ball zu spielen. Die sind sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und vielleicht auch die ein oder anderen Geschwindigkeitsvorteile da auszuspielen. Und das hat sich dann ausgezahlt. Also da gab es dann auch vermehrt dann Szenen, wo man halt den Ball kontrolliert hat, wo man den Ball flach nach vorne gespielt hat, dann wieder nach hinten, dann ist er wieder über die Innenverteidiger gelaufen. Aber die waren dann halt so Richtung Mittellinie gestanden und nicht am eigenen 16er. Und das macht halt dann doch einen großen Unterschied. Jo, und dann sind wir schon in der 60. Minute mit der spielentscheidenden Szene. Da war auch wirklich wunderschön rausgespielt aus einer Umschaltsituation mit sehr, sehr viel Übersicht. Da hat Handwerker war links durch, hat aber die Augen offen gehabt. Ich weiß nicht mehr, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, wer den Pass auf Handwerker gespielt hat. Das war ein Solo. Handwerker hat den Kopf oben, legt ihn zurück. Nürnberger ist komplett frei, flankt auf den Behrens und Behrens verlängert das Ding dann ins Tor. Das war eine super Aktion von allen drei Beteiligten. Behrens davor mit sehr, sehr durchwachsener Leistung zeigt, dass er trotzdem immer für Torgefahr sorgen kann. Das war auch wieder kein leichter Kopfball, von der Position her ein bisschen vergleichbar mit der Aktion von Frey, aber er hat nicht auf den kurzen Pfosten geköpft, sondern auf den langen. Und da muss ich einfach sagen, da zahlt sich halt auch aus, dass Nürnberger als ehemaliger Außenverteidiger flanken kann, der sehr, sehr viel auch unterwegs war das ganze Spiel. Und auch Handwerker, das war einfach, sowas gefällt mir einfach, wenn man sieht, der hat den Kopf oben, der versucht jetzt nicht mit die Linie runterzugehen, das hätte er auch machen können, sondern der hat gesehen, der Nürnberger ist komplett blank, der hat die bessere Chance. Und dann mit der Willi Sagnol Gedächtnis Halbfeldflanke hat er das dann super umgesetzt.
Ja, du hast es schon gesagt. Also der Kopfball war ziemlich vergleichbar mit dem Tor von Michael Frey in der Vorwoche. Auch mit dem Rücken zum Tor gestanden von Hanno Behrens und hat dann mehr oder minder im Fallen an Körper dann den Ball vorbeigeköpft. Und war ein schönes Tor. Und ja, Hanno Behrens ist in dieser Saison, eigentlich auch schon in der vergangenen Saison, war das so nicht mehr so der starke Rückhalt bei uns im Mittelfeld, der das Spiel dann auch mal ein bisschen nach vorne treibt. Aber in solchen Situationen ist er halt dann doch immer auch mal wieder für ein Kopfballtor gut. Und das hat er in dieser Szene eigentlich auch wieder mal ganz schön gezeigt. Folgte denn auf diese 1:0-Führung des 1. FC Nürnberg so auch dann ein bisschen eine entsprechende Reaktion des VfL Osnabrück? Konnten die Hausherren dann etwas mehr Feuer entfachen oder hat der FCN weiterhin mit Glück und Können verteidigt?
Glück muss ich sagen, das sehe ich überhaupt keinen Faktor, weil das war wirklich sehr solide verteidigt alles. Da hat jetzt nicht die Situation, dass der Ball verspringt bei dem Abschluss vom Gegner oder so, sondern es gab einfach wenig Abschlüsse und der Strafraum wurde halt auch wenig besetzt. Das war sowas, das hat man in den letzten Wochen beim Club immer wieder gesehen und das war halt auch eine Folge davon, dass Behrens das Tor gemacht hat. Man hat einfach durch den Rückpass von Handwerker nochmal die Sekunde länger gehabt oder die 2 Sekunden länger gehabt, den Strafraum zu besetzen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man da den Spieler findet. War übrigens die einzige Flanke in dem Spiel, die angekommen ist bei, ja, doch deutlich mehr Versuchen. Ich glaube, 9 hatte Osnabrück, 13 Flanken hatte der Club und jeweils kam eine an. Ist halt ein bisschen ein schwieriges Thema, aber der Club ist als kopfballstärkste Mannschaft der 2. Liga durchaus eine Mannschaft, die über Flanken kommen kann. Das finde ich nicht schlecht. Man hat eigentlich von Osnabrück schon gesehen, dass sie versucht haben, ein bisschen nach vorne des Spiels wieder zu verlegen, haben viele Stürmer eingewechselt. Ich glaube, alle 3 Wechsel waren Stürmer und nur einer ist vom Feld gegangen. Aber da waren dann halt auch wieder eindeutig die Chancen auf der Clubseite. Also das waren halt 2 Riesendinger, die in der 82. Minute und in der 87. Minute von Hack. Einmal macht er einfach, setzt er zum Dribbling an. Da merkt man, der kann aus dem Stand halt auch super schnell, egal ob aus dem Stand oder aus der Bewegung, super schnell Tempo machen kann, ist aber auch sehr, sehr beweglich. Und hat Pech gehabt in dem Fall beim Abschluss. Ich habe ihm das zugelassen. Behrens hat danach gesetzt. Das war ein bisschen Pech. Beim 2. hat Behrens, der da dann wirklich voll im Spiel war seit seinem Tor, der auch die Zweikämpfe wieder gewonnen hat, die er davor, wo er oft falsch gelaufen ist, gar nicht in den Zweikampf gekommen. Und hat dann einen schönen Pass auf den Hack gespielt. Hack nimmt ihn direkt komplett blank und haut ihn vorbei. Das war dann, und dann kam in der Nachspielzeit eigentlich der einzige Schuss aufs Tor von Matenia, das war dann ein Fallrückzieher aus 16 Metern, den muss man halt auch dann einfach halten. Und ja, Heise und Hack haben sich dann noch gelbe Karten abgeholt. Beim Hack war es die 5. Damit hat er aber auch das Spiel beendet. Also das war dann genau das Zeitspiel, das gebraucht hat am Schluss, dass er den Ball weggeschmissen hat. Weil kann man sehen, wie man möchte. Zumindest fällt er nicht gleichzeitig mit frei aus.
Ja, es gab beim 1. FC Nürnberg dann auch noch ein paar Wechsel. In der 77. Minute kam Patrick Eras für Schleusener, der ja auch wieder so nicht so wirklich die Bindung zum Spiel hatte, oder?
Ja, der wurde eingewechselt, damit er Kopfballduelle gewinnt. Bei Standards in der ersten Halbzeit erschien mir die Abwehr eher unsicher. Auch so eine Krankheit, die sich schon länger durchzieht bei uns. Da, glaube ich, war der Eras noch eine wichtige Option. Ich glaube, die Ballkontakt im Strafraum, den er wirklich hatte, war ein Abschluss bei der eigenen Ecke. Der ging relativ weit vorbei. Aber hey, Keller, glaube ich, der setzt die Jungs so ein, wie er glaubt, dass sie in den nächsten Wochen noch nützlich sein werden. Man hat jetzt gesagt, Kerk hat jetzt immer wieder Chancen bekommen. Diesmal war es Dovedan und Eras. Und die Position im defensiven Mittelfeld, die ist definitiv nicht unumstritten. Und ich glaube, Eras, der ist wichtig, dass man ihm zeigt, du kannst da deine Chance bekommen. Von der Spieltaktik her habe ich es nicht ganz verstanden. Also er hat sich natürlich definitiv defensiv eingeordnet, eher so daneben Geiss und hat halt einfach nach vorne dann, weiß nicht, da haben sie dann einfach die rechte Flanke offen stehen lassen. Nachdem er eher auf Konter gegangen ist, ist es eigentlich wurscht, ob da Hax, Relak und Behrens, wie die sich da dann verteilen in der vordersten Dreierreihe, ist ja da, wenn man umschaltet, relativ egal. Und so wurde das dann auch gespielt.
Ja, die beiden anderen Wechsel waren dann eigentlich auch eher noch dazu da, dass Jens Keller ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hat, wie man so schön sagt. Es kam in der 87. Minute dann noch Nikola Dovedan fürs Relak und in der 89. Minute Philipp Heise für Nürnberger. Gleich ziehen wir noch ein Fazit des Spiels und wagen einen Ausblick auf das kommende Auswärtsspiel in Heidenheim. Bleibt also dran bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. folge uns auf Twitter.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Studiogast ist noch immer Jakob Lexer. Mit der 5. gelben Karte von Hack war dann mehr oder minder das Spiel beendet. Und nach genau 643 Tagen konnte der 1. FC Nürnberg damit also mal wieder das fast schon Unfassbare schaffen. So nach dem Motto, die Älteren unter uns werden sich noch dran erinnern. Und hat 2 Ligasiege am Stück eingefahren. Beide dazu dann auch jetzt noch zu 0. Im Übrigen, wenn wir schon bei ein bisschen Statistik sind, es war jetzt der 300. Sieg im 625. Zweitligaspiel. Ja, unterm Strich hat der 1. FC Nürnberg damit jetzt 3 von 4 Rückrundenspielen ohne Gegentor siegreich gestalten können. Das Auswärtsspiel in Hamburg, das lassen wir jetzt einfach mal dezent unter den Tisch fallen. Ich glaube, da haben wir genügend drüber geredet. Und genau hinter diesem Hamburger SV belegt der Club im Moment mit 9 Punkten Platz 2 in der Rückrundentabelle. Dadurch hat er sich auch im Gesamtklassement immerhin von Rang 17 auf Rang 13 verbessert. Allerdings von einem wirklichen Befreiungsschlag kann man angesichts von 4 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang meiner Meinung nach auch noch nicht sprechen, oder?
Kommt drauf an, was man damit meint. Also ich glaube, nach der Hinrunde oder auch zum Ende der Hinrunde mit dem Kiel-Spiel und Dresden noch, da haben schon manche ganz, ganz schwarz gesehen. Jetzt war es ein Unentschieden, 3 Siege, eine Niederlage. Die Niederlage war auswärts bei einer Mannschaft, die uns individuell absolut überlegen ist in dieser Saison, muss man sagen, und auch mannschaftstaktisch und das Selbstvertrauen hat. Ich glaube, man braucht es nicht überbewerten, dass man die Punkte geholt hat in der Zeit und man darf definitiv nicht nachschauen, wie viele Punkte es zu Platz 3 sind. Kann ich mal testen. Markus, wie viele Punkte sind es denn zu Platz 3?
Ich müsste lügen, aber ich denke 13, oder? Bis Stuttgart.
Ich habe keine Ahnung, weil man darf natürlich nicht nachschauen. Alle Clubfans wissen das natürlich, ich dachte, es sind 12. Die erste Reaktion nach einem Sieg grundsätzlich ist natürlich immer zu schauen, wie weit es noch bis oben. Aber für mich ist es schon ein Befreiungsschlag dahingehend, dass man in den letzten, über die letzten 5 Spiele, auch wenn eine Pause dazwischen war, geschafft hat, A, die Abwehr dicht zu machen. Die war ein absolutes Desaster davor unter Kanadi und unter Mintal und am Anfang unter Keller. Absolutes Desaster. Es gab ein 0-0 in der Runde. Das war unfassbar. Man konnte in jeder Situation immer ein Tor kassieren. Man konnte auch vorne immer eins schießen und das Gefühl trügt gerade ein bisschen. Wir haben aber trotzdem in jedem Spiel getroffen seit dem Kiel-Spiel. Und ansonsten merkt man halt, jetzt ist es defensiv stabiler. Die Mannschaft hat zu 100% verstanden, worum es geht. Das war für mich, und das macht für mich dann schon eine große Sache aus. Jetzt nicht unbedingt den Befreiungsschlag, aber man sieht im Gegensatz, im Vergleich zu Ingolstadt letztes Jahr, die Mannschaft hat absolut kapiert, um was es geht. Die hat mal Glück in manchen Situationen, aber der Sieg ist verdient, 100% verdient. Kann natürlich auch unentschieden ausgehen, aber hey, man hatte 3 gute Chancen, 3 und hat 1 Tor gemacht, das ist okay. Man hat eine Chance zugelassen, keins kassiert, haben auch kein Problem damit. Die 3 Siege zu 0 sind aus meiner Sicht extremst wichtig, weil man gesehen hat, man kann mit der Abwehr die Spiele gewinnen. Und in der Offensive, da ist die Qualität da. Die Frage ist, werden wir jetzt so weiter wursteln und uns in erster Linie auf Frei und Hack verlassen mit einem gelegentlichen Behrenstor? Oder schaffen wir es als Team, da generell mehr Gefahr rauszuspielen und dann noch mehr Spieler einzubinden, die in Abschlusssituationen kommen? Sei es ein Ersatzstürmer mit Srelak Ishak oder sei es ein Schleusener, der vielleicht mehr in die Szene kommt oder wegen mir auch mit Erosch, der sich vielleicht doch noch durchsetzt in Nürnberg. Also es ist ja auch erst, der ist auch erst ein halbes Jahr da. Also da ist schon noch einiges drin. Also der Geist hat schon noch ziemlich, ist schon noch ziemlich weit oben in der Torschützenliste. Das muss am Ende der Saison jetzt nicht unbedingt der Fall sein.
Ja, kurzer Einwurf. Der 1. FC Nürnberg momentan auf Rang 13 mit 25 Punkten zu Rang 3 VfB Stuttgart sind es wirklich 13 Punkte. Der VfB rangiert dann mit 38 Punkten. Habe ich also während meiner langen Zugfahrt jetzt gestern doch noch ein bisschen was im Hinterkopf behalten.
Ja, ja. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich nicht so ein verblendeter Club-Fan bin, der immer gleich nachschaut. Ich habe natürlich sofort nachgeschaut, wie viele Punkte das sind. In der 85. Minute.
Ja, du hast es gesagt, der Zweck heiligt im Moment auch ein bisschen, glaube ich, die Mittel, dass der 1. FC Nürnberg sich durch seine Defensivtaktik und die damit jetzt doch auch verbundenen Erfolgserlebnisse sich so ein bisschen auch das Selbstvertrauen wiederholt und die Punkte auch mal, ja, erzwingt und sich erspielt. Insbesondere in den letzten beiden Partien hat mich persönlich die Spielweise ein wenig an die unter Felix Magath in der Saison 97-98 erinnert oder die ersten Spiele unter Hans Meyer. So nach dem Motto, hinten möglichst erstmal die Null halten und vorne kriegen wir dann schon irgendwie eins rein. Denkst du denn, dass diese Strategie auch am Freitag im Auswärtsspiel gegen den ersten FC Heidenheim, die stehen immerhin momentan auf Rang 4, zum Erfolg führen kann? Weil ich denke mal, die Favoritenrolle wird der Club wohl eher nicht innehaben.
Du hast noch Dieter Hecking vergessen. Das war der klassische Hecking-Fußball. Hinten dicht und vorne Standard war, dafür spricht ja die Kopfballstärke aktuell auch. Ja, also wir brauchen nicht erwarten, dass das Spielsystem sich ändert. Das schaut so aus und es fehlt unser zweitbester Spieler, individuell vielleicht aktuell sogar unser bester Spieler. Da wird es wieder eine Umstellung geben müssen. Wie gesagt, ich vermute, Dovedan wird anfangen. Eventuell heiße Handwerker ist auch eine Option. Ansonsten schwierig zu sagen. Also man hat natürlich jetzt nicht bei Sportwetten einen Vorteil. Also da wird man nicht als Favorit genannt, aber der Club als Name fährt nicht nach Heidenheim und Heidenheim sagt, ja, wir ballern die jetzt einfach aus dem Stadion, sondern die wissen auch, was los ist. Die sind von der individuellen Klasse her besser besetzt, als Osnabrück war, aber Osnabrück hat auch eine gute Saison bis jetzt. Die sind nicht ganz so stark wie der HSV. Die haben ihr Selbstvertrauen getankt, die machen ihr Ding, die haben auch echt super interessante Spieler drin, kann man auch echt immer schön zuschauen, aber ich habe keine schlechten Erinnerungen als Clubfan an Heidenheim. Ich glaube, da waren die letzten Spiele immer recht erfolgreich. Das Hinspiel war super ärgerlich, mit dem späten 2-2 aus dem Nichts, wo man sich zwei Einwürfe, die zum Ausgleich geführt haben, nach der 83. Minute, da hat man auch noch eine Rechnung offen. Und ich glaube, dass die Spieler wissen, um was es geht. Ich glaube, dass man da hinfährt. Frey ist wieder am Start, der wird brennen. Immer noch problematische Situation, dank der Gelb-Roten hat er immer noch 4 Gelbe. Ich glaube, der könnte sein, dass er das nächste Heimspiel dann verpasst, aber wenn er das macht, um in der 93. Minute die letzte Minute Nachspielzeit rauszuholen, um einen Auswärtssieg einzufahren, dann kann es uns wurscht sein. Und ich glaube nicht, dass die Clubspieler da hinfahren und die Hosen voll haben, sondern ich glaube, mit jedem Sieg wächst das Selbstvertrauen und die Jungs haben zweimal jetzt am Stück gewonnen, das wissen sie. Und die haben, ich glaube, das ist einfach auch die beste Antwort auf eine ziemliche Klatsche von einer sehr guten Zweitligamannschaft. Und ja, ich bin sehr gespannt. Keller hat gezeigt, dass er reagieren kann auf Personalsituationen. Was ich gern mehr sehen würde, wären wirklich Standards. Das hat mir in dem Spiel gefehlt. Und das ist eine Waffe. Geis schlägt gute Standards. Da muss man schauen, dass mehr reinkommt. Noch eine Statistik, die mir aufgefallen ist und die richtig, richtig stark ist. Es gab vom Club 8 Schüsse aufs Tor und davon, also Schüsse, und davon sind 6 aufs Tor gegangen. Und das ist eine Riesenquote. Also wenn man schafft, so viele Abschlüsse prozentual aufs Tor zu bekommen, dann spricht es eigentlich für die Chancenqualität. Und ein Schuss aufs Tor kann halt theoretisch auch immer ins Tor gehen. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe das jetzt nicht verfolgt in den letzten Spielen. Bei Clubfans United in der Analyse kann man das immer sehr schön sehen. Der Flo Zenger bereitet das immer auf. Das ist immer ein Zeichen eigentlich für eine gute Qualität in der Mannschaft. Da bin ich sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
Ja, also gleich vorab die Analysen von Flo Zenger auf Clubfans United immer wieder zu empfehlen. Ich werde das Ganze hier auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Ja, du hast es angesprochen, das Hinspiel, dieses ärgerliche 2-2, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da saß ich im Zug. Der FCN hat ein wirklich riesen, riesen gutes Spiel gemacht. Bis, ja, 80. Minute dürfte das gewesen sein. Hat bis dahin geführt. Und dann fiel bei mir das WLAN aus. Ich konnte nicht mehr streamen und mein Mobilfunknetz hat auch nicht funktioniert. Und das Nächste, was ich dann wieder mitbekommen habe, war, dass es kurz vor Abpfiff dann 2-2 stand. Und ja, ähnlich wie mir ging es wahrscheinlich vielen anderen. Und da denke ich auch, dass wir noch ein bisschen eine Rechnung offen haben mit Heidenheim. Denkst du denn, dass das Heidenheimer Spiel, die sind ja doch eher ein bisschen stärker darin, das Spiel selber ein bisschen zu gestalten? Denkst du, dass uns das in der momentanen Situation etwas mehr liegt als ja die doch eher passive Spielweise von Osnabrück am Wochenende?
Das ist schwierig, weil es natürlich auch in der Qualität liegt. Und die haben mehrere Spieler, die in 1-zu-1-Duellen Gefahr herbeirufen können. Wichtig wird sein, dass man die Mitte zubekommt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Aus meiner Sicht ist das ein Problem seit sehr, sehr, sehr langer Zeit beim Club, dass man zwar die über die Außen leitet, das hat Kölner öfter mal probiert, dass er dann die Gegner, dass er die Mitte zugemacht hat und die Gegner nach außen geschickt. Keller hat das umgestellt, ich glaube am letzten Spiel, wo es ein bisschen löchrig war in der Mitte und dann hat er die Mitte ein bisschen mehr besetzt und dann gab es zwar mehr Flanken, aber Flanken können alle unsere Innenverteidiger gut verteidigen, da mache ich mir keine Sorgen. Es ist halt wieder die Frage, passieren individuelle Fehler? Ich würde gern Sörensen für Markreiter wieder sehen. Sörensen hat mir gut gefallen, weil der auch athletisch gut ist. Der im Kopfballspiel nicht nur und aggressiv am Ball, sondern auch wirklich mal einen Sprint mitgehen kann. Und mit dem Ball ist halt Markreiter, also ich meine, es ist bekannt, dass ich kein großer Fan von Markreiter bin. aber mit dem Ball war es jetzt schon wieder ganz schön gruselig in der mit den zwei Pässen. Das ist was Sörensen mal passiert, aber da hat er doch mehr Stärken. Ich sehe aber alle drei neben Mafropanos als relativ gleichwertig. Das würde mich wundern, wenn das spielentscheidend ist am Ende. Sorg hat sich jetzt solide reingespielt. Ich glaube, dass der so ein Spieler ist, der kann sich reinbeißen gegen den Gegner. Und wie man es dann auf links macht, ist halt die Frage, ob man wirklich sagt, man stellt beide Linksverteidiger auf und versucht damit Geschwindigkeit von Handwerker und mit Spielverständnis von Heise da die Akzente zu setzen, wird man sehen. Mir gefällt Nürnberger außerordentlich gut. Der ist fleißig, der rennt das ganze Spiel, der bewegt sich viel. Der hat ein gutes Auge, um Lücken zuzulaufen. Das ist was ja, das sich ganz viele von uns gewünscht haben. Immer wieder verbunden mit dem Namen Galasek, der ja der Meister war, im Lücken zu laufen. Da zeigt Nürnberger wirklich super Ansätze. Also der ist sehr, sehr fleißig, aber der hat auch echt ein gutes Auge. Also da bin ich gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Der hat mir sehr gut gefallen. Und Behrens hat jetzt getroffen, ist der Kapitän, der wird spielen. Dem, finde ich, merkt man es immer ganz extrem an. Wenn der ein Selbstvertrauen tankt durch Tore, dann ist es ein anderer Spielertyp. Und er hat ja auch mehr oder weniger zugegeben, dass ihn das sehr zusetzt, auch Social Media und so. Und ich finde, ich fühle mich da immer so ein bisschen gegängelt, weil ich mir denke, so Junge, lies halt einfach nicht oder weil du bist Profifußballer, aber auf der anderen Seite sind es Menschen und wenn es was ist, was ihn dann wirklich auch viel gestört hat und wo es sich schwer getan hat, ist es wichtig, dass er jetzt den positiven Wind mitnimmt und das traue ich ihm zu. Frei ist halt unfassbar wichtig fürs Spiel. Da ist die Frage, wird der vielleicht ein bisschen gezielter angespielt und was ist die Idee von Keller, die Tore zu erzielen. In den letzten Spielen war es eben, dass man versucht hat, den Strafraum jetzt wieder mit mehreren Spielern zu besetzen. Der Außenstürmer, ob es Zack oder Schleusner war, rückt ein, Behrens rückt auf und wenn es gut läuft, dann ist sogar noch der Nürnberger irgendwo, wurschtelt da so um Elferpunkt mit und dann hast du einen Geiss aus dem Rückraum. Das sind natürlich viele Optionen, wo man Druck stehen lassen kann. Ich bin definitiv zuversichtlich, aber das ist auch das ist keine Überraschung bei mir. Ich gehe immer davon aus, dass der Club gewinnen kann. Es ist das zweite Auswärtsspiel am Stück. Man hat jetzt auswärts gewonnen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das wird ein enges Spiel wieder. Ich kann mir vorstellen, dass das diesmal nicht zu Null ausgeht, aber die Abwehr macht mir wirklich Hoffnung. Martinia ist auch wieder ein starker Rückhalt. Ganz, ganz anders als am Anfang von der Saison. Der ist wirklich ruhig. Der macht einfach seinen Shit und ihm ist jetzt in der Rückrunde ein Fehler passiert mit dem Elfmeter, den er dann ausbügeln konnte. Das macht natürlich auch für so einen Torwart immer viel aus. Und ja, ich glaube, über Mafropanos, ich glaube, da wird schon genug geredet. Der ist ein guter Typ und das ist genau exakt der Spielertyp, der in der Abwehr gefehlt hat und wo man vielleicht gehofft hat, oder ich war auch dabei, dass Mühl den Schritt macht, dahingehend, bisher der ist nicht so ein aggressiver Spielertyp, aber dass der halt quasi die Rolle übernimmt, auch fußballerisch die Rolle übernimmt, schafft er nicht, spielt momentan auch zu Recht nicht. Und da muss man sagen, Mafropanos und ein Martinia machen halt gerade den Riesenunterschied im Vergleich zu der kompletten Hinrunde eigentlich.
Ja, wir haben schon ein kleines Luxusproblem im Moment in der Innenverteidigung als auch auf der Linksverteidigerposition. Wir haben drei Innenverteidiger, die ziemlich auf einem Leistungslevel spielen können. Du hast es angesprochen. Auf der Linksverteidigerposition ist es doch so, dass Handwerker und Heise sich da ja vielleicht so ein bisschen gegenseitig dann nach oben pushen. Aber wen ich auch nochmal explizit erwähnen möchte, ist Oliver Sorg. Ich glaube, diese Nichtberücksichtigung für die Startelf in Hamburg hat bei ihm irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie so vielleicht irgendeinen Schalter im Kopf umgelegt, weil plötzlich hat man zumindest eine Ahnung, wieso der mal in der Nationalmannschaft gespielt hat, oder?
Das habe ich schon wieder total vergessen, dass das mal bei ihm mit drin war. Ich finde den Sorg schwierig einzuschätzen, weil er hat für mich nie den Eindruck gemacht, dass ihn irgendwas beeindruckt. Und man hat immer das Gefühl, wenn man ihn anschaut, der macht irgendwie sein Ding. Und das war zu fehlerhaft in der Hinrunde. Dass er natürlich jetzt nicht der Flankengott ist und der Dribbelgott, das steht auf dem anderen Blatt, aber ich fand, seine Vorstöße waren voll solide. Also das ist das, was man von dem mittelmäßigen Zweitliga-Rechtsverteidiger erwarten kann. Und der ist giftig im Zweikampf, das gefällt mir gut. Der hat ein gutes Auge und der hat auch eine gute Aggressivität. Finde ich definitiv richtig von dir, dass du den hervorhebst. Das kann nichts anderes gewesen sein als eine disziplinarische Maßnahme, die ich immer noch auch im Nachhinein kritisch sehe, weil das Mühl gegen Leibold und Kittel schlecht aussieht, das glaube ich, das hätte der größte, verliebteste Mühl-Fan vorhersagen können. Aber vielleicht war das der Arschtritt, den er gebraucht hat und das sind zwei sehr solide Spiele auf jeden Fall gewesen. Ich finde, dass man wirklich da bei jedem Spieler in der Abwehr jetzt den Schritt nach vorne gesehen hat. Auch Handwerker, der war, finde ich, am Anfang der Saison, habe ich mir gedacht, so ja, gut, ein guter Mann, der ist schnell, der hat halt mal eine super Aktion, eine Scheißaktion und wenig, was dazwischen war. Inzwischen habe ich das Gefühl, da kommen drei gute Aktionen auf eine schlechte oder mittelmäßige. Das ist eine gute Entwicklung. Und so gut Heise gespielt hat, der hat wirklich super gespielt. Aber der Handwerker aus meiner Sicht hat nochmal einen wichtigen Schritt gemacht und der ist die Zukunft auf Linksverteidiger für den Club. Der wird auch nicht gehen im Sommer, bin ich mir sehr sicher. Und Heise wird wahrscheinlich nicht bleiben und der Zweikampf, der tut ihm nur gut. Und Zorc hat den Zweikampf nicht und das scheint ihm das gut zu tun. Also da sind schon ein paar gute Dinge passiert. Der Keller hat da gute Aufbauarbeit geleistet und jetzt ist aber auch gut mit Gutsagen, deswegen ist das meine Einschätzung.
Ja, jetzt ist sozusagen der erste FC Nürnberg dann am Freitag wieder am Zug, dass er das ganze Lob, mit dem wir ihm heute zum Teil überschüttet haben, uns ein bisschen zurückzahlt und ein gutes Spiel macht. Ja, wir sind jetzt hier bei Total Beklubbt nicht abergläubisch, aber seitdem hier wieder getippt wird, ist der FCN auf Erfolgsspur. Deswegen möchte ich auch heute von dir wissen, Jakob, was denkst du, wie wird das Spiel am Freitag ausgehen?
Das heißt eigentlich nicht abergläubisch. Ich habe mein Trikot schon ewig nicht mehr angehabt. Ich verziehe manchmal von Zimmer zu Zimmer daheim, damit, weil ich mir denke, das lief jetzt gerade so schlecht im Wohnzimmer. Boah, schwierig. Realistisch ist nicht so meins. Realistisch müsste man mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ein dritter Sieg in Folge, ja, das glaube ich, das war vor deiner Zeit als Klub-Fan. Das ist schon mehr als 635 Tage zurück. Boah, das ist schon lange her. Auf der anderen Seite, es läuft gerade gut. Ich glaube, dass der Frei sehr, sehr motiviert zurückkommt und ich tippe aus Heidenheim-Sicht 0-1.
Dann hast du mir sozusagen meinen Tipp vorweggenommen. Dann...
Nein, weil du musst 1-2 tippen. Natürlich, dann tippe ich halt 1-2, wenn du... Einer muss 1-2 tippen.
Okay, dann bleibst du bei deinem 0-1, dann tippe ich auf ein 1-2. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht. Ja, mehr zu unserem kommenden Gegner, den ersten FC Heidenheim, erfahrt ihr dann im Laufe der Woche, genauer gesagt am Mittwoch, denn da wird das Gegnergespräch online gehen. Felix unterhält sich dort mit Daniel, einem Fan des ersten FCH. Und voraussichtlich kommenden Montag sind dann wieder wir gefragt, wenn nicht wieder irgendein Sturm mit dem Namen Sabine dann dazwischen funkt. Und dann gibt es von uns wieder die Analyse des Auswärtsspiels in Heidenheim. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank, Jakob.
Sehr gerne, war mir ein Fest.
Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ihr dürft uns selbstverständlich bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite, liked diese oder kontaktiert und folgt uns bei Twitter. Tschüss und Club auf, bis zur kommenden Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.